Das Buch der Bücher, die Bibel. Manchmal wortwörtlich ein Buch mit 7 Siegeln. Einige Stellen darin scheinen auf den ersten Blick einfach keinen Sinn zu machen oder gar in Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu stehen. Leon Bichler aus München grüßt daher jetzt alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung, die bei solchen Problemen sehr hilfreich sein kann. Frag den Prof. Zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Bei knapp bemessenen Vorlesungszeiten haben selbst die wenigsten Theologiestudenten heutzutage noch die Möglichkeit, all ihre Fragen persönlich an einen Professor zu stellen. Radio Horeb hingegen holt die Universität heute auf diese Weise zu Ihnen nach Hause. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zu unverständlichen Bibelstellen live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte diese Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Gleich starten wir direkt mit diversen Fragen zur Bibel. Und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Willkommen in der Sendung, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo.
Professor Berger, bis die ersten Hörer anrufen, zu Beginn erstmal eine Frage aus der Redaktion zum 8. Gebot der Bibel im Alten Testament, das heißt zum Verbot zu lügen. Einige Theologen sagen, dass es ursprünglich beim Gebot »Du sollst nicht lügen« nicht einfach darum ging, dass man nicht die Unwahrheit sagen dürfe, sondern dass das Gebot nur meinte, dass man ausschließlich vor Gericht, also als Zeuge bei Tötungsanklagen, so wörtlich nicht falsch Zeugnis ablegen dürfe wider seinen Nächsten. Dieser Umstand sei in der Bibel ganz klar anhand einiger Bibelstellen ersichtlich, so dass deutlich werden würde in der Bibel, es ist ursprünglich nicht verboten gewesen, jede Art von Lüge auszusprechen, sondern es sei mit dem 8. Gebot der Bibel ausschließlich gemeint gewesen, dass man keine falsche Zeugenaussage vor Gericht machen durfte. Die hätte damals nämlich zur Tötung Unschuldiger geführt. Also war das Lügenverbot demgemäß eher sowas wie eine Präzisierung des vorhergehenden 7. Gebots, in dem es heißt, man solle niemanden töten. So heißt es dann bei diesen Theologen in der Argumentation weiter, dass erst im Laufe der Jahrhunderte die Leute dann unter dem Gebot immer mehr was anderes verstanden hätten, sodass man es heute so interpretiert, dass man laut Bibel niemals die Unwahrheit sagen darf. Gemäß mancher Theologen also ein klarer Fehlschluss und eine sogar unrechtmäßige Ableitung und Abänderung von Geboten, mit die ja göttliche Autorität haben und die jetzt durch die Tradition inhaltlich ersetzt wurden, sozusagen durch diese inhaltlich neuen Gebote. Das sei nämlich nicht nur im Fall des 8. Gebotes gemacht worden, sondern einige Gebote sollen ursprünglich eine ganz andere Bedeutung gehabt haben, wie manche Theologen zu beweisen versuchen. Man nennt die Anwendung einer alten Bibelstelle auf eine neue geschichtliche Situation in der Theologie auch Rekontextualisierung. Professor Berger, jetzt zur Frage. Ist Rekontextualisierung nicht ein unrechtmäßiges Verfahren, wenn man den rekontextualisierten, also den, wenn man so will, inhaltlich neuen Geboten, dann plötzlich eine ebenso göttliche Gültigkeit zuweist wie den ursprünglichen Geboten?
Also, Entschuldigung, solche merkwürdigen Worte wie Rekontextualisierung habe ich bei meinen Studenten nie gebraucht, aber ich habe schon in meiner Doktorarbeit über das 8. Gebot geschrieben. Und unmittelbar vorangehend ist nicht, wie Sie sagen, das 5. Gebot, sondern das 7. Gebot. Davor steht das 6. und davor das 5. Das heißt also, du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Das heißt eigentlich, du sollst keinen freien männlichen Israeliten in die Sklaverei verkaufen. Und im 8. Gebot heißt es dann, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Das bezieht sich nicht nur auf die Situation vor Gericht und schon gar nicht nur auf den Mord, sondern es geht, wie bei den anderen der 10 Gebote auch, darum, dass man nicht etwas sagen soll, was falsch ist, wenn man der einzige Zeuge war. Also wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammen auf Jagd geht und es kommen nur zwei zurück, es kommt nur einer zurück, der eine ist fehlt und man sagt, das war ein Jagdunfall. Also ein Vergehen, das man nicht nachweisen kann, das sich nicht vor aller Augen abgespielt hat. Genauso ist das beim 7. Gebot. Einen Menschen heimlich in die Sklaverei verkaufen, heißt ihn nicht verschwinden lassen. Das machte man damals so wie heute. Jemanden in die Sklaverei verkaufen, jemanden entführen, sagt man heute dazu. Und beim 8. Gebot ist es auch so, dass man, wenn man über eine Situation berichtet und der entscheidende Zeuge ist, dass man dann nichts Falsches sagen darf, weil dann alles auf der eigenen Aussage beruht und der Betreffende dann einen schlechten Ruf bekommt oder ob er verurteilt wird vor Gericht. Alles hängt davon ab, dass der Zeuge glaubhaft ist und dass er wahrhaftig ist. Wenn man das modern übersetzt, müsste es also heißen, behauptet nicht, es wäre anders gewesen, wenn von deinem Zeugnis die ganze Sache abhängt. Es ist also zum Schutz des anderen, der beschuldigt wird. Man darf nicht etwas tun, wo es keine weiteren Zeugen gibt, wo die ganze Beweislast an dem hängt, der etwas behauptet. Das ist bei allen anderen der 10 Gebote auch so. Sie ahnden Dinge, die nicht offenkundig sind, die gewissermaßen im Verborgenen geschehen und die deshalb umso mehr eine Sache zwischen Gott und Mensch sind. Weil Gott die Gerechtigkeit schützt und die Gerechtigkeit ist dann verletzt, wenn man, ohne dass der Nachweis erbracht werden kann, schuldig geworden ist. Beim Morden, beim Ehebrechen genauso, weil man ja in der Regel es mit einer Frau zu tun hat, die nicht mehr Jungfrau ist und wo also die Verletzung der Jungfräulichkeit nicht mehr nachweisbar ist. Ehebruch kann man nicht beweisen. Und deshalb soll man nicht ehebrechen. Es ist ein Vergehen, das hier dem von Gewissens wegen und um Gottes Willen verboten wird. Gerade weil man eben mit sichtbaren Beweisen da in der Regel nicht weiterkommt und auch weil man gar keine hat.
Also ist das heutige Verständnis des 8. Gebotes insofern sogar im Einklang mit der ursprünglichen Bedeutung?
Ja, wenn man sagt, du sollst nicht lügen, ist es natürlich erweitert. Also beim 8. Gebot geht es um den Nächsten. Um das, was andere verbrochen haben sollen, was man behauptet. Wenn du der einzige Zeuge bist, auf den es ankommt, dann darfst du nichts Falsches sagen. Die meisten Lügen, die man fabriziert, bei Männern etwa 25 pro Tag, hat man statistisch festgestellt, da geht es um einen selber, was man getan hat oder nicht getan hat. Aber bei den 10 Geboten geht es um den Nächsten.
Wäre das dann also gar nicht Lügen im biblischen Sinne und sozusagen gar nicht relevant für die Beichte? Wenn es ja zum einen selbst.
Relevant für die Beichte ist nicht der historische Wortlaut der 10 Gebote, sondern wie die Kirche das im Neuen Testament auslegt. Und im Neuen Testament gibt es eine klare Regel in den Evangelien, wie bei Paulus, und die heißt Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, geh davon aus, dass er dieselben Rechte hat wie du selbst und liebe auch dich selbst. Und deshalb ist das Gebot der Nächstenliebe der Maßstab für die Auslegung aller anderen Gebote, auch wenn sie wie das achte Gebot ursprünglich mal etwas sehr Spezielles bedeuteten, sind sie doch durch das Liebesgebot in eine neue Dimension gerückt.
10 Minuten sind schon vergangen, ja sogar 11 Minuten dieser Sendung Fragt den Prof zur Bibel. Eine erste Antwort haben Sie hier schon gegeben zur Frage über die Gebote. Und auch unsere Hörer sind jetzt ganz herzlich eingeladen, ihre Fragen rund um die Bibel live hier in der Sendung an unseren Fachmann Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg zu stellen. Das geht unter folgender Rufnummer 089 517 008 008. Aus dem Ausland wählen Sie bitte, also außerhalb Deutschlands, wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Ja, Professor Berger, ein weiterer Punkt, den auch immer wieder Leute in Frage stellen, ist die Dreifaltigkeit und vor allem, wenn man dann in die Bibel schaut, die dreigliedrige Taufformel. Denn dass es heißt, tauft auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, das taucht nur einmal in der Bibel auf und viel öfter taucht zum Beispiel auf, dass man auf den Namen Jesu Christi taufen soll, also die eingliedrige Taufformel. Ist also dann die Ableitung gerade auch der Trinitätstheologie, dass wir vom dreifaltigen Gott ausgehen, ist es dann legitim, das von dieser einen Taufformel abzuleiten?
Dreifaltigkeitslehre der Kirche wird gestützt, nicht nur durch diese Formel, sondern durch den Taufbericht Jesu selber. Als Jesus getauft wird von Johannes dem Täufer, gibt es den Vater, der ruft vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Es gibt den Sohn und es gibt den Heiligen Geist, der so wie eine Taube fliegt, auf Jesus herabkommt. Also schon bei der Taufe Jesu geht es um die drei Personen, die alle zusammen drei Seiten Gottes sind. Die Dreifaltigkeit ist eben nicht vorzustellen wie drei Götter. Da gibt es ab und zu drei Götterbünde in Ägypten etwa, sondern es ist der eine und einzige Gott, der sich bei verschiedenen Gelegenheiten verschieden zeigt und bei dieser Gelegenheit in seiner ganzen Fülle. Bei der Taufe Jesu in der ganzen Fülle.
Also eine legitime Ableitung auch der Trinitätstheologie?
Ja, weil jede christliche Taufe auch die Taufe Jesu nachmacht.
Und dass man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass der Heilige Geist und auch Gott Vater gleichrangig sind mit Jesus aufgrund dieser dreigliedrigen Taufformel, die ja nur einmal in der Bibel vorkommt, ist es theologisch aus der Bibel korrekt abgeleitet?
Ja, es hängt viel daran, wie man den Heiligen Geist versteht, dass Jesus Sohn ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist also das Verbindungsglied zwischen Vater und Sohn, und der Heilige Geist ist gleichzeitig die Seite Gottes, die uns in der Kirche hauptsächlich begleitet. Mit dem Sohn haben wir es in der Eucharistie zu tun, bei der Sündenvergebung, in der Beichte also, und der Heilige Geist ist eigentlich Gott insofern, als er der Kirche ihre Gestalt gibt und als er den einzelnen Christen die Kraft gibt, die Gebote Gottes zu erfüllen. Also zwei sehr wichtige Dinge.
Der Heilige Geist ist ja aber laut christlicher Lehre auch in uns, spätestens seit der Taufe. Hat Jesus dann sozusagen einfach eine extra Portion Heiliger Geist gehabt, oder die ihn dann zu Gott macht? Oder geht der Heilige Geist nicht sogar von Christus selbst auch aus, laut christlicher Lehre?
Der Heilige Geist ist ja schon dabei, als Jesus empfangen wird. Empfangen vom Heiligen Geist, also das, was wir am 25. März feiern. Und 9 Monate später wird er dann geboren, das ist am 25. Dezember, das kommt genau hin. Und der Heilige Geist macht Jesus zum Sohn Gottes sehr handgreiflich. Bei der Taufe wird er eben sichtbarlich verliehen. Es ist also nicht damit getan, dass man sagt, einmal bei der Entstehung im Leibe Mariens war das genug, sondern es wird immer wieder deutlich, auch bei der Verklärung, ja, und bei der Auferweckung Jesu, woher Jesus kommt. Der Heilige Geist ist also die Art der Gegenwart Gottes im Leben Jesu und im Leben der Kirche.
Wir hören die Sendung Frag den Prof zur Bibel. Ihre Chance, auch ebenso Fragen zu stellen, und zwar direkt an unseren Fachmann unter der Rufnummer 089 517 008 008. Diese Möglichkeit haben jetzt schon mehrere Hörerinnen vor allem in Anspruch genommen und genutzt. Und jetzt begrüße ich als erstes in der Sendung Frau Bruns aus München. Grüß Gott, Frau Bruns.
Grüß Gott.
Ja, hallo.
Ja, grüß Gott.
Wie ist denn Ihre Frage?
Ich habe eine Frage, und zwar, ich bete das Brevier und bleibt immer wieder an etwas hängen vom Psalm 110, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Und wenn ich schaue, die Stellen anschaue in der Bibel, dann bin ich eigentlich selber immer nur zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie ein mystisches Wesen sein muss, weil ich nicht finde, wo ist der geboren oder wo hat er einmal gelebt.
Ja, so haben auch die Kirchenväter gefragt. Die haben gesagt, auch schon vorher jüdische Gelehrte, von Melchisedech ist weder Vater noch Mutter erwähnt, noch der Ort, wo er regiert hat, noch das Todesdatum. Aber von dieser Sorte gibt es viele Personen in der Bibel. Zum Beispiel, gestern ist mir gerade der Prophet Jeremia begegnet, von dem steht auch nirgendwo, wann er gestorben ist und woran. Und dann haben die Leute angefangen zu spekulieren und gesagt, also lebt er noch verborgen in Russland und kommt zum Weltende wieder. Das ist schon alte jüdische Spekulation, die wir auch schon im Matthäus-Evangelium haben. Matthäus 16 sagen die Leute ja, Jesus ist der Jeremias, der nicht gestorben ist und schon wieder da ist. Aus seiner Verborgenheit herausgekommen. Also so etwas gibt es öfter in der Bibel, dass von einer Person Angaben fielen und daraufhin hat man angefangen, sie als mystische Wesen zu betrachten. Und für Melchisedek tut das der Hebräerbrief. Im Hebräerbrief Kapitel 7 heißt es, er war ohne Vater und ohne Mutter, wenn man die nicht finden kann in der Bibel. Und also lebt er ewig, wenn man keinen Vater und keine Mutter hat. Also lebt er wie der Sohn Gottes. Und in der alten Kirche gab es dann eine Sekte, die sogenannten Melchisedech-Anhänger, Melchisedechianer, die gesagt haben, so wie Jesus als Mensch die Menschen erlöst hat, hat Melchisedech als hoher Priester die Engel erlöst. Er sei also eine Art Messias für die Engel gewesen, weil er eben hoher Priester heißt und der hohe Priester hat den Zugang zu Gott. Und wenn man eine Erlösung haben will, ist man auf einen solchen hohen Priester angewiesen. Und der hohe Priester sei der Menschen, sei Jesus, und der Engel sei Melchisedek. Das sind alles Spekulationen, die die Kirche nie im Ganzen akzeptiert hat. Die Melchisedekianer waren eine Sekte. Und was im Hebräerbrief steht, muss man auch nicht unter allen Umständen glauben. Es heißt ja auch nur, dass Vater und Mutter nicht genannt werden. Und er ist dem Sohn Gottes ähnlich, sagt der Hebräerbrief. Naja, weil er halt auch nicht gestorben ist. Daraus, glaube ich, keine übertriebenen Schlüsse ziehen. Was man sagen kann zu den alttestamentlichen Geschichten, dass er ein alttestamentlicher hoher Priester und König war und mutmaßlich sogar in Jerusalem tätig gewesen ist, bevor dort die Juden und Abraham, also mit dem er ja zusammentrifft, und lange bevor David dort hinkam, gab es dort also einen Vertreter eines Glaubens, der schon ähnlich dem Judentum war. Deshalb wird der Melchisedek ja erwähnt. Das kann man also als Althistoriker sagen, und dann hat man auch noch nicht so viel gesagt. Er war also eine sagenumwobene, lokal gebundene Persönlichkeit in Jerusalem, ein Priester, und man erzählt nur Gutes von ihm.
Ich danke Ihnen vielmals.
Bitte.
Danke, Frau Bruns, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, und wenn auch Sie jetzt live Ihre Frage zur Bibel an den Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg stellen wollen, dann nutzen Sie die Chance und rufen Sie in der folgenden Liedpause an. Und das geht unter der Rufnummer 089 517 008 008. Aus dem Ausland bitte 0049 89 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt wieder frei. Nutzen Sie die Chance. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit unserer Sendung Frag den Prof zur Bibel. Schwierige Bibelstellen einfach und nachvollziehbar vom Bibelexperten Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg erklärt. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zur Bibel live unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Mehrere Anrufer haben diese Chance genutzt, und jetzt begrüße ich als nächstes in der Leitung Frau Ayadan aus Hochspeyer. Grüß Sie Gott, Frau Ayadan.
Ja, guten Tag. Wie Sie merken, bin ich so in der Sprache so mächtig. Ich habe ein Problem mit den Geboten in meiner Muttersprache und auf Deutsch. Die sind Gebote Gottes. Auf Deutsch heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Erstmal, wo finde ich das in der Bibel? Und bei uns hat es nicht nur mit Ehebruch zu tun, sondern mit Unreinheit. Unreinheit, oder?
Unreinheit, ja.
Ja. Oder mit Lust oder mit Unzucht oder unreine Handlungen. Das heißt, auf Spanisch heißt das fornicar. Und dann, wenn ich das auf Deutsch lese, verstehe ich das nicht ganz. Das ist meine Frage.
Ja, vielen Dank. Das, was Sie angesprochen haben, ist das sogenannte sechste Gebot. Und das steht in der Bibel in Deuteronomium 5. Also fünftes Buch Moses, Kapitel 5, und im zweiten Buch Moses, Kapitel 20. Deuteronomium 5 und Exodus 20. Und dem Wortlaut nach ganz genau übersetzt heißt es, du sollst nicht mit der Frau deines Nachbarn schlafen. Also sexuellen Verkehr haben mit der Frau deines Nachbarn, deines Nächsten. Und das bedeutet in der Bibel noch nicht, dass man unzüchtige Gedanken abwehren soll. Es bedeutet auch nicht, dass man keine Prostituierte besuchen darf. Die ist ja nicht verheiratet in der Regel im Alten Testament. Es ist nur bezogen auf den Schutz des Nächsten. Und der Nächste wird in seinem Besitz getroffen, wenn man seine Frau aus seinem Besitz und seinem Recht entzieht. Das ist der ursprüngliche Sinn. Also geht in den anderen Geboten der 10 Gebote genauso. Darum, dass der Nächste geschützt wird. Man darf ihn nicht heimlich in die Sklaverei verkaufen. Man darf nichts Falsches über ihn sagen, wenn es keine weiteren Zeugen gibt. Und Man darf nicht Dinge in die Wege leiten, die dazu führen, dass man sich sein Haus oder Teile seiner Familie ergattern kann. Das wäre das 9. und 10. Gebot. Beim 6. Gebot also geht es nur zunächst darum, nicht die Ehe zu brechen, nicht mit der Frau des Nächsten sexuell zu verkehren. Das hat aber im Neuen Testament für Christen dann ausgeweitet. In der Bergpredigt sagt Jesus schon, es kommt doch nicht darauf an, ob man nun wirklich zusammen geschlafen hat, sondern es kommt darauf an, dass man die Frau des anderen nicht verletzen darf, indem man ihre Integrität angreift, indem man ihr Leben durcheinander bringt. Und dann schädigt man nicht nur die Frau, sondern die ganze Ehe des Nächsten. Die Ehe ist für das Neue Testament etwas Heiliges, weil es ein Bild für Gott und die Menschen ist. Gott hat eine Ehe mit Israel, so ist es verstanden. Und wenn man auf Erden keine glaubwürdige Ehe führt, dann kann man auch niemandem glauben, dass Gott treu sein soll. Es geht also am Ende darum, dass man nicht nur die Frau des Nachbarn nicht verführen darf, sondern es geht darum, dass man einander treu ist. Deshalb richtet sich in christlicher Perspektive dieses Gebot auch an die beiden Eheleute.
Ja.
Das war vorher nicht so. Im Alten Testament durfte der Mann auch mit Sklavinnen verkehren, aber nur nicht mit der Ehefrau. Das war ja ein Unterschied.
Oh.
Des Nächsten.
Ja.
Frau Ayadan, ich verstehe jetzt Ihre Frage auch so, dass Sie wissen möchten, ob von dem 6. Gebot dann auch nach der ursprünglichen Bedeutung schon andere Formen der Sexualität als Unreinheit, als unkeusch gesehen wurden und verboten wurden.
Richtig, richtig.
Professor Berger, was können Sie dazu sagen?
Ja, schon im Alten Testament gilt die Gefahr der Unreinheit, wenn man mit einer Frau zusammenkommt, die schon mit einem anderen Mann zu tun gehabt hat. Schon das ist Unreinheit. Das ist also kein Ehebruch dann, sondern wenn man eine Geschiedene heiratet oder eine Prostituierte oder eine Kriegsgefangene, wo man auch voraussetzt, dass sie missbraucht wurde, oder sonst irgendeine Frau, die schon mit einem anderen Mann zu tun gehabt hat, dann gilt das als Unreinheit. Warum unrein? Das ist nicht schmutzig oder dreckig, sondern es ist Verletzung der Identität. Es ist Verletzung der Ungeteiltheit des Menschen. Dass man nur ein Herz hat, dass man nur einmal verschenken kann, und nicht immer zu. Man kann wohl ein zweites Mal heiraten, aber für Priester zum Beispiel gilt schon im Alten Testament, dass sie nicht ein zweites Mal heiraten dürfen. Keine Witwe heiraten, keine Frau, die schon mit einem anderen Mann zu tun gehabt hat, keine entjungferte Frau, weil man davon ausgeht, dass das Recht der Menschen aneinander unteilbar ist und so ungeteilt wie ihr Herz. Es ist also nicht irgendeine Prüderie und nicht irgendeine Angst vor Sexualität, sondern es geht um die Identität des Menschen.
Mhm. Okay. Hat es auch mit einfach Lust zu tun? Diese Unreinheit?
Ja, bei Jesus, da geht noch ein Stück tiefer. Wir hatten eben das frühe Judentum und die Priester im Alten Testament. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr eine Frau angafft, um sie zu begehren, das wäre das berühmte Angaffen, das kennt jede Frau, dass die Männer sie anstarren und man den Männern dann ansieht, dass sie keine edlen Gedanken haben, sondern die Frauen abtaxieren nach ihrer Bettfähigkeit. Und wenn Männer das tun, dann ist das böse Lust und die verurteilt Jesus. Jesus sagt, dann habt ihr schon in eurem Herzen die Ehe gebrochen. Das heißt, dann seid ihr, habt ihr in eurem Herzen die andere Frau, die ihr so anglotzt, schon verletzt in ihren Persönlichkeitsrechten. Das ist ja auch in der modernen Gesetzgebung in den europäischen Staaten ein bisschen durchgedrungen, dass man Menschen leicht verletzen kann, etwa durch Missbrauch oder eben auch, indem man sie an Pornografie gewöhnt. Und das alles würde man als Unreinheit bezeichnen, würde Jesus als Unreinheit bezeichnen, weil er eben sagt, hier ist die Einheit einer Lebensgeschichte, die Geradlinigkeit einer Liebe, die Unberührtheit verletzt, die eigentlich eine ungeheure Fähigkeit zur Treue ist.
Ja, gegenüber zur Treue, ja.
Vielen Dank, Frau Ayerdan, für Ihre Frage. Alles Gute.
Ja, danke schön.
Wir hören. Tschüss. Ja, vielen Dank, Professor Berger. Eine sehr spannende Sache, die weitere Interpretation auch und überhaupt, was das sechste Gebot alles noch beinhaltet. Wir haben jetzt weitere Hörer in der Leitung, die ihre Frage gerne an Sie stellen möchten. Und zwar begrüße ich als nächstes Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fechler.
Ja, grüß Gott. Ganz was anderes. Das ist Johannes. Grüß Gott, Herr Professor.
Ja, hallo.
Aus Johannes 12. Kapitel, 32. Vers. Das ist immer etwas, was ich dann Jesus frage, warum tust du es denn nicht? Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Also auch im Griechischen steht ja, ich habe hier die Erlein-Bibel, also Panther, da steht auch Panthers, Heklysopros.
Panthers, Heklysopros, Hermaton. Alle werde ich an mich ziehen. Das tut ja Jesus doch, weil er
alle
dann nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden zuständig ist. Und hier denkt Jesus daran, dass er nach seinem Tod die Grenzen Israels sprengen kann. Die Grenzen Israels in der Zuwendung zu den Menschen. Dass also Juden und Heiden jetzt dazugehören. Und wenn Jesus sie an sich zieht, das heißt, sie haben alle freien Eintritt.
Ach, ich dachte immer, das wäre so gemeint, so jetzt, wenn man jetzt für jemanden so betet und denkt, wenn er doch, und dann lese ich diese Stelle und sage, Jesus, warum ziehst du ihn denn nicht an? Oder auch mich selber noch mehr. Und da denke ich immer, dass der Evangelist die unterschlagen hat, wenn sie es möchten, wenn sie sich danach sehnen und nicht einfach automatisch. Aber wenn diese Erweiterung, wenn sie das so sehen von Israel auf die Heiden, ja, dann, weil es dann eben auch offen ist für die Heiden. Es ist nicht gesagt, dass nun jeder Heide jetzt da gezogen wird, sondern das ganze
also
Volk eben.
Derjenige wird gezogen, der will, der darum bittet.
Ja, ja.
Und das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie völlig mit Recht, die Sehnsucht der Menschen, von Jesus bzw. von Gott geliebt zu werden. Und das drückt sich darin auch aus in der Kunstgeschichte im Mittelalter haben wir das besonders schön, wenn Johannes, also der dieses Evangelium geschrieben hat, sein Haupt an die Brust Jesu lehnt. Das kennen Sie wahrscheinlich, diese Abbildung. Und das ist ganz wörtlich verstanden. Lass mich auf deinem Schoß sitzen, würde ein Kind sagen. Und bei Erwachsenen heißt es, ich möchte immer neben dir sitzen. So würde ich das als Erwachsener formulieren. Da ich groß und schwer bin, würde ich Jesus nicht zumuten, dass er mich auf seinen Schoß nimmt. Aber dass ich neben ihm sitzen darf, fände ich schön. Das ist ja die Ehrenstellung und auch die Stellung, wo man die Zuneigung ungehindert zeigen kann.
Ja, alle an mich ziehen. Das wäre ja schön. Dieses Wort alle bringt ja immer Verwirrung. Es heißt aber hier nicht viele, sondern es heißt alle. Aber ja,
wenn Sie wollen, die Einladung ist gemeint. Und dass dieser Einladung nicht alle folgen, das wissen wir ja.
Ja.
Dann müssen wir nur unsere Gemeinden angucken.
Ja, ja, man muss es ihm, muss ja erstmal selber noch mehr folgen. Ich sehe das auch mehr von seinem Herzen her und ich möchte einfach.
Ja, das ist völlig richtig. Es geht auch darum, dass man nicht nur mit Worten dieses wiederholt, sondern wirklich versucht, das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln in der Gemeinde und bei Jesus.
Mhm. So ist jetzt auf uns so bezogen jetzt.
Ja.
Ja. Frau Fechler, vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja. Gesegneten Advent wünsche ich auch
allen,
die auch die zuhören. Tschüss.
Wiederhören. Eine nächste Anruferin, beziehungsweise erstmal noch ein nächster Anrufer aus München ist in der Leitung. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Desloch. Hallo, Herr Dr. Desloch.
Grüße Gott. Ich habe, lieber Herr Professor, eine Frage, die etwas über die Bibel hinausreicht. Sie betrifft das Licht. Das ist in Genesis 1,3 in der Schöpfungsgeschichte der Ausgangspunkt. Wir finden es an vielen Stellen wieder. Es ist immer die Verbindung zum Schöpfer, zum Göttlichen, im Prolog des Johannesevangeliums zum Beispiel. Nun haben wir alle heute mit Licht zu tun, nämlich mit der Kommunikation, die über Licht funktioniert, in Lichtgeschwindigkeit. Ganze Digitalisierung arbeitet damit. Die Basis ist die Quantenphysik. Nun erstaunt es mich, dass man dieses Gegenüber nicht wahrnimmt, nicht diskutiert, nicht in den Diskurs bringt, wo doch damit zusammenhängt, dass der Gegensatz und die Argumente gegen die Bibel und gegen die Schöpfungsgeschichte eigentlich in sich zusammenfällt und nicht mehr existent ist. Meine Frage, wie erklären Sie sich, dass diese Metapher des Lichts aus der Bibel so isoliert und so reduziert auf das Heilsgeschehen gesehen wird und man die physikalische Energie, Licht ist Energie, völlig ausblendet?
Ja, die Beziehung auf das Heilsgeschehen ist im Alten Testament in der Schöpfungsgeschichte ja nicht vorhanden. Dort geht es um die Natur und das, was in der Welt vorkommt. Und dazu gehört das Licht und dazu gehören nachher Sonne, Mond und Sterne. Also das ist überhaupt nicht in irgendeinem Sinne schon eingeengt auf die Frage nach dem Heil. Im ganzen Alten Testament geschieht es später bei den Propheten, weil sie vom Gesetz reden. Das Gesetz ist das Licht. Aber das ist ja auch nicht falsch. Lex est lux, sagt unser Kirchenrechtler immer zu Beginn der Vorlesung. Er war schon ganz alt und konnte nur noch langsam reden. Und hat immer gesagt, als erstes Lex est lux, das Gesetz ist das Licht. Aber er meinte natürlich nicht, dass es das einzige Licht sei, sondern dass Licht eine Metapher ist, um die Erleuchtung der Menschen und ihr Klügerwerden zu beschreiben. Also da darf man keinen Gegensatz aufbauen, wo er nicht da ist. Wir meinen alles Licht und meinen, wenn man das als Metapher nimmt, dass der Mensch auch durch Gottes Gnade klüger werden kann.
Das ist völlig klar. Vielen Dank.
Bitte schön.
Alles Gute, Herr Dr. Desloch. Danke für Ihren Anruf.
Wiederhören.
Wiederhören. Ja, unsere Hörer sind in den letzten circa 10 Minuten auch noch eingeladen, die jetzt letzten Chancen zu nutzen, hier anzurufen und ihre Frage an den Experten für Bibelwissenschaften beziehungsweise für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu stellen, und zwar unter 089 517 008 008. Als nächstes begrüße ich hier in der Sendung Frau Hiebel aus München. Grüß Gott, Frau Hiebel.
Grüß. Grüß Gott.
Ja, hallo.
Ich habe also Schwierigkeiten eigentlich damit, mit dem freien Willen. Wie weit hat der Mensch seinen freien Willen mit der Bibel, ist schwer in Verbindung zu bringen. Also hinzufügen möchte ich noch, ich bin so alt, dass ich noch aus der Zeit des strafenden, allwissenden Gottes stamme. Aber welche Freiheit habe ich? In der Bibel steht doch oft, es ist alles vorgelegt, der Herr weiß die letzte Stunde und ich weiß, es sind alle Bibelstellen, aber was bleibt mir da noch übrig? Oder ist das nur eine Entscheidung, ob ich für gut, also primitiv ausgedrückt, für gut oder für böse mich entscheiden und dann hemmungslos oder den beiden, dem entweder dem einen oder dem anderen ausgeliefert wird. Dann wäre ich ja, wenn ich mich für das Böse entscheide, nur der Handlanger des Bösen. Und wie weit ist dann meine Schuld? Wenn ich ja, nur
darüber haben schon die alten Rabbinen, die alten Juden diskutiert um Christi Geburt. Und sie haben gesagt, für das meiste kann der Mensch gar nicht einstehen. Und das kann er auch nicht ändern und das ist für ihn vorgegeben. Ob er groß oder klein wird, ob er blond ist oder schwarze Haare hat, ob er klug ist oder nicht, ob er ein sanfter Mensch ist oder ein Rotkopf, all das ist vorgegeben. Nur einen einzigen Punkt hat der Herrgott in seine Hand gelegt, nämlich ob er betrügt oder nicht, ob er versucht, der Regung des Herzens in Richtung Liebe Raum zu geben oder nicht. Nur in dem Punkt ist der Mensch frei und das achtet ja auch unser Grundgesetz, indem es sagt, Freiheit der Religionsausübung, Freiheit der Berufswahl, Freiheit der Partnerwahl. Bei der Berufswahl ist es schon eingeschränkt, wie wir wissen, weil die Menschen verschiedene Intelligenz haben. Da können sie nichts für. Aber in der Frage, ob man jemanden liebt und ob man überhaupt liebt und wie viel man spendet, da ist man frei. Das finde ich sehr imponierend, dass die modernen Verfassungen das erkannt haben, dass es bestimmte Freiheitsrechte gibt, die niemand abschaffen kann.
Ja, und inwieweit, also mir hat eigentlich jetzt nur nach den Ausführungen die Entscheidung, oder wo man also schlecht entscheiden kann, für gut oder für böse, also ich drücke es jetzt primitiv aus, für gut oder für böse, oder wie viel andere
Entscheidungen. Betrügt oder stiehlt oder versklavt oder umbringt, das ist gut oder böse.
Das ist gut oder böse, ja.
Ja.
Aber wenn ich mich für den Teufel entscheide, also für das Schlechte, dann bin ich dem ausgeliefert und bin ich dann noch zuständig für meine oder kann mich schuldig fühlen oder bin ich nur das Werkzeug?
Sie sind niemals nur Werkzeug, aber das Böse hat es an sich, die Menschen zur Sucht zu verführen. Man wird dann, je mehr man sich da hineinbegibt, umso weniger frei. Weil das eine Sucht bedeutet, es gibt einen kaum widerstehlichen Drang, etwas zu tun, was nicht gut ist. Wir kennen das von der Sucht nach Morphium oder Heroin oder anderen Dingen wie Alkohol und viel Rauchen. Da begibt sich der Mensch selbst, indem er dem Teufel den kleinen Finger reicht, in die Lage, dass der Teufel dann die ganze Hand nimmt.
Aber
das Phänomen der Entstehung der Sucht ist schon sehr interessant, weil man als Theologe sagen kann, hinter der Sucht steckt der Teufel, weil er den Menschen immer fester hält. Und der Mensch dann zum Arzt gehen muss, im wörtlichen und im geistlichen Sinne. Im geistlichen Sinne zum Pfarrer, bei evangelischen und katholischen Pfarrern kann man beichten. Das ist eine wichtige Hilfe, von der Sucht freizukommen.
Aber allein die Wissenschaft kann da auch weiterhelfen bei der Sucht. Es gibt viele Entwöhnungsmethoden und Entgiftungsmethoden.
Ja, man muss sie wollen. Das ist, weiß ich, dass es viele Methoden gibt, das ist schön. Aber die erstens gilt, dass die wirksamsten in geistlicher Hand sind. Das gilt auch bei den evangelischen Christen so. Es gibt hier eine Taunusklinik in der Nähe von Heidelberg. Da kommen junge evangelische Erwachsene hin und lernen durch das Christentum leichter von ihrer Sucht abzulassen.
Frau Hiebel, vielen Dank für Ihren Anruf.
Bitte.
Alles Gute.
Danke.
Ja, Professor Berger, also jetzt haben noch mehrere letzte Anrufer die Chance genutzt, in den wenigen verbleibenden Minuten hier auch durchzukommen. Und jetzt begrüße ich als nächstes die Frau Streier aus Andernach. Grüß Gott auf Radio Horeb.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Herr Professor Berger, ich hätte eine Frage zu diesem berühmten Satz im Matthäus-Evangelium 27, 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Ihrer Übersetzung haben Sie es geschrieben, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Jetzt habe ich diese Übersetzung von der Peshitta, das ist von dem George M. Lamsa, die gibt es in Englisch. Er hat es so übersetzt, mein Gott, for this I was spared. Und das ist in der Fußnote nochmal genauer erklärt, this was my destiny. Also das ist ja eine ganz andere Bedeutung.
Ja, dann interessiert mich die Peshitta im Augenblick nicht, sondern wirklich das Aramäische. Jesus zitiert ja aus der aramäischen Bibel. Und in der aramäischen Bibel heißt es Lama, und das heißt wozu und nicht warum. L drückt die Richtung aus in den semitischen Sprachen überall. Und Lama heißt in welche Richtung. Was soll das? Jesus fragt Gott nicht nach seiner Kindheitsgeschichte, ob der liebe Gott einen strengen Onkel gehabt hat oder eine Tante, die gesoffen hat. Das wäre eine biografische Erklärung. Das fragt er nicht, warum. Das ist auch für Christen, glaube ich, wichtig, dass sie nicht immer fragen, warum, sondern dass sie fragen, wozu. Bei Flüchtlingen etwa. Nicht fragen, warum sind wir vertrieben worden aus Ostpreußen. Da gibt es tausend Gründe, von Karl dem Großen bis Bismarck. Aber wozu? Dann gibt es plötzlich eine neue Perspektive. Wir sind vertrieben worden, um hier ein neues Leben anzufangen. Und es gilt die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Das ist der Sinn. Deshalb haben meine Frau und ich bei unserer Übersetzung sehr großen Wert darauf gelegt, nicht zu fragen, warum, sondern wozu. Also es entspricht genau dem Aramäischen. Und wenn man in den wirklich gelehrten Kommentaren nachguckt, dann vermerken sie das auch. Die schreiben dann meistens, eigentlich müsste es heißen, wozu. Und das ist auch völlig richtig.
Es ist hier in der Peshitta, also zumindest in dieser Übersetzung, auch anders geschrieben. Es heißt Lemana.
Ja, Le, das ist, die Peshitta ist ja syrisch, das ist eine semitische Sprache, habe ich auch mal gelernt. Und Lemana drückt die Richtung aus. Le ist immer woraufhin. Und Mana heißt was? In Richtung auf was? Und nicht warum?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir können jetzt leider nicht weiter darauf eingehen, weil noch ein letzter Anrufer auch wartet.
Gut, vielen Dank.
Ich bitte
Dank.
Um Verständnis. Danke auch.
Ich danke Ihnen.
Ja. Wiederhören. So, und der versprochene letzte Anrufer ist eine Frau, die anonym bleiben möchte und die aus dem Landkreis Landshut anruft. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich hätte eine Frage.
Hallo.
Manchmal besuchen mich Zeugen Jehova und dann lesen wir in der Bibel, also Sie, Ihre, ich meine, und da haben wir unlängst gelesen, wo Jesus am Kreuz zu dem Schächer spricht. Und ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und bei ihr ist gestanden, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Und für mich ist das dann irgendwie schon ein Unterschied. Weil die sagen, da schläft man und erst beim jüngsten Gericht wird man also auferweckt und kommt da vor das Gericht. Und was sagen Sie da dazu?
Ja, rein von der Sprache her ist es möglich, auch zu übersetzen, ich sage dir heute. Aber nach dem, was in den Evangelien üblich ist, müsste es heißen, ich sage dir Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wenn die Evangelisten berichten, dass Jesus etwas sagt, dann machen sie das immer so, dass sie eine reflektorische Formel zur Einführung brauchen, ich sage dir, und dann geht der eigentliche Satz los. Und deshalb heißt es hier, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum die Zeugen Jehovas das ablehnen, das hängt mit ihrer Theologie im Ganzen zusammen, weil sie nicht glauben, dass, nehme ich mal an, ihre beiden Vertreter da, dass Jesus, wie auch der Schächer, direkt nach seinem Tod in das Paradies eingeht. Das ist aber so. Das gibt das sogenannte Zwischenstadium, das zwischen Tod und Auferstehung liegt, bei uns Christen auch. Nach dem Glauben der Kirche kommen wir zunächst ins Paradies oder in den Schoß Abrahams oder in den himmlischen Tempel oder in das himmlische Jerusalem und dort warten wir bis zur Auferstehung. Und Auferstehung ist dann erst. Und die Zeugen Jehovas sagen, der Mensch ist tot und mausetot und Schluss aus bis zum jüngsten Tag und dann geht es erst weiter. Es ist also ein Unterschied in der Lehre. Die katholische Lehre ist daran orientiert, dass wir, wenn nichts ganz Schlimmes passiert ist, mit Jesus zusammen im Himmel sein werden, nach dem Tod. Und die Zeugen Jehovas sagen, das ist nicht so, sondern wir liegen in der Erde und irgendwann am jüngsten Tag werden wir vielleicht auferstehen.
Ja, das war für mich schlimm, weil ich denke immer, wenn Leute sterben und es war vielleicht ein bisschen ein gräuelvolles Ende, ist es doch dann schön, wenn ich weiß, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Und darum war mir das ein Anliegen, dass ich das mit Ihnen besprechen kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Danke auch Ihnen. Alles Gute.
Danke, wiederhören.
Ja, Professor Berger, heute waren wieder viele Anrufer interessiert dran, die Chance zu nutzen, ihre Fragen hier zu stellen. Einige interessante Themen haben wir besprochen. Es wären sicher noch viele weitere spannende Themen hier aufgekommen, wenn die Sendezeit nicht schon wieder zu Ende wäre. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
Ja, danke auch und schönen Advent.
Danke Ihnen auch. Und auch allen unseren Hörern ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen oder herunterladen auf horeb.org unter dem Podcast. Für Sie hat Leon Bichler diese Sendung moderiert und ich lade Sie herzlich ein, dran zu bleiben und um 15 Uhr mit uns das Gebet zur Todesstunde des Herrn mitzubeten. Zum Mitbeten des daran anschließenden Barmherzigkeitsrosenkranzes für den Lebensschutz. Heute sind Sie ebenso herzlich eingeladen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.